Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
DRS 2 Reflexe. Am Mikrofon ist Michael Seinhauser. Und zu Gast bei uns im Studio sind heute die Autorin Federica De Cesco und Filmemacher Nino Iacusso. Federica De Cesco hat mit ihren bisher rund 80 überaus erfolgreichen Büchern das Frauenbild unzähliger junger Mädchen beeinflusst und ganz nebenbei das Mädchenbild vieler junger Männer. Einer von denen ist Filmemacher Nino Iacusso. Er hat den Dokumentarfilm über Federica De Cesco gemacht, der jetzt diese Woche im Kino anläuft, rechtzeitig zum 70. Geburtstag der Autorin. Federica De Cesco, Nino Iacusso, herzlich willkommen. Federica De Cesco, was hat Ihnen an Nino Iacusso gefallen? Warum haben Sie diesen Mann und seine Kamera in Ihr Leben gelassen?
Ja, warum? Also, als der Nino zum ersten Mal zu mir gekommen ist und mir seine Idee dargelegt hat, dass er einen Film über eine Autorin machen möchte, dann habe ich ihm gesagt, oh du liebe Zeit, Nino, was willst du über mich bringen? Eine Autorin, die sitzt vor ihrem Computer und klimpert da herum. Ist doch langweilig. Und dann hat er mir erklärt sein Anliegen, nämlich zu versuchen, bildlich den kreativen Vorgang im Schriftsteller darzustellen. Und das hat mich interessiert.
Das ist auch spannend geworden am Film, denn diese Versuche, dieses Arbeiten bildlich umzusetzen, das nimmt ganz verschiedene Formen an. Sie haben zum Beispiel eine Einstellung oder mehrere Einstellungen, in denen die Autorin einfach am Computer sitzt und tippt und die unterlegen Sie mit einer Tonspur. Da hat man Vögel, Flugzeuge, da kommt eine ganze Welt nur übers Gehör. Eine Art, wie wir die Welt am Radio auch erschaffen normalerweise. Das ist faszinierend, aber was war das Faszinosum für Sie, Nino Iacusso? Warum wollten Sie einen Film über diese Autorin machen?
Da kann ich natürlich mit verschiedenen Antworten darauf geben. Die eine Antwort ist zunächst mal, dass ich als Jugendlicher Federica De Cesco gelesen habe. Meine Mutter hat in der Druckerei gearbeitet in Solothurn, wo die Bücher von Federica De Cesco gedruckt wurden, und brachte mir natürlich die Erstexemplare mit nach Hause und ich habe das gelesen. Ich habe dann einmal den Fehler gemacht, das in meinem Jungskreisen zu erzählen, dass ich Federica De Cesco lese, und da war ich dann unten durch, weil das galt als Mädchenliteratur. Ich habe dann weiterhin Federica De Cesco gelesen, aber habe es natürlich nicht mehr rum erzählt bei meinen Kollegen, weil ich habe gemerkt, die lesen da was ganz anderes. Beispielsweise Karl May. Ich habe da mal 10 Seiten gelesen und das weggeschmissen. Ich fand das todlangweilig. Gut, das war mal das eine. Das zweite ist, ich finde, Federica De Cesco hat eine filmische Hommage verdient, weil ich habe meine Jugendzeit damit verbracht. Und als drittes war es für mich die große Herausforderung, Text bildlich darzustellen. Jetzt, ich bin jemand, der sehr, sehr gerne liest. Ich bin wirklich eine Leseratte. Und dieser Film ist für mich eine Liebeserklärung ans Lesen.
Das merkt man in fast jeder Einstellung.
Ja.
Und ich denke, das hat Ihnen wahrscheinlich auch zugesagt, einen heimlichen Leser zu haben, der jetzt diesen Film macht, über sein eigenes Leseerlebnis auch. Hat man das gemerkt beim Film?
Ja, also so heimlich war er nicht. Das ist ungefähr das Erste, was er mir gesagt hat, nicht wahr? Und ich bin ja nicht damals ein gleichaltriger Junge gewesen, der lieber auf dem Fußballplatz spielt. Nichtsdestoweniger, es hat mich sehr berührt. Und das hat vielleicht auch eine sehr gute Form der Zusammenarbeit ergeben, weil wir uns sehr gut ergänzten. Nicht wahr? Ich bin zur Hälfte Italienerin. Er ist ganz Italiener. Und da spielt doch eine gewisse Wellenlänge eine Rolle, die dem Film nur zugutekommen konnte.
Mich hat das fasziniert, diese Ausgangslage, weil ich eigentlich ganz ähnlich an Ihre Bücher herangekommen bin. Ich habe auch als Jugendlicher Ein Pferd für mich als erstes Federica De Cesco Buch gelesen. Ich habe sonst Karl May gelesen und auch alle anderen Bücher meiner Mutter, meines Vaters. Ich habe Ihre Bücher nicht heimlich lesen müssen, aber sie haben mir einerseits viel genützt, sie haben mir aber auch ein bisschen geschadet. Das Problem für mich war, ich habe mich in das Mädchen verliebt, in die Hauptfigur von Ein Pferd für mich, und ich habe dann im wirklichen Leben in meiner Altersgruppe keine solchen Mädchen gefunden. Die waren alle ganz anders und die wollten von mir auch nichts wissen. Und obwohl ich eigentlich ein edler Indianer war, hat sie das nicht interessiert. Ja. Ist Ihnen bewusst, wie sehr Sie diese Jugendlichen geprägt haben, damals schon?
Ja, total. Also am Anfang natürlich nicht, nicht wahr? Ich habe ja sehr früh begonnen zu schreiben, als ich selbst noch jugendlich war. Aber so mit zunehmender Erfahrung ist mir das immer mehr zu Bewusstsein gekommen und hat mir auch zu denken gegeben, weil, ich sage es ja im Film, es gibt eine Verantwortung, nicht wahr? Und jetzt auch kürzlich kamen wieder junge Frauen zu mir und sagten, bin ihretwegen, ihrer Bücher wegen nach Japan gegangen. Ich habe mich dort verliebt. Ich habe dort einen Job gefunden. Jetzt, als ich meine Premiere in Zürich hatte, kam die letzte dieser Sorte, nämlich eine Tanja, ein ganz junges Mädchen, die mir kurz zuvor ein Foto von ihr in Kimono schickte und ein anderes Foto, wie sie mit einem sehr, Wange an Wange mit einem sehr sympathischen jungen Japaner war. Und sie schrieb, also ihre Bücher haben mein Leben geprägt. Nicht? Es kann auch schief gehen. Der Nino zeigt das sehr gut in seinem Film, wo zwei junge Frauen einer Anziehungskraft nach Nordafrika folgen und dort ihre Ehe nicht unbedingt die gewünschte Wendung nimmt. Und das sind eben persönliche Schicksale, die sich dem Zugriff der Autoren, der Autorin total entziehen. Und ich würde sagen, schlussendlich macht der Mensch aus sich, was er machen möchte. Und jeder Mensch wird durch verschiedene Komponenten geprägt. In meinem Fall eben meine Bücher. Und was er dann aus seinem Leben macht, ist sein eigener Wille, sein eigener Entschluss, sein eigenes Schicksal.
Das ist eigentlich das, was ich auch in Erinnerung habe, Ihre Figuren. Die haben immer ihr eigenes Schicksal, nicht im Griff, aber zumindest im Blick und sind sich in der Regel bewusst. Was mich gewundert hat, Nino Yakusso, das Herzstück des Films sind diese Frauen, die damals Briefe geschrieben haben an Federica De Cesco, die sich jetzt zurückerinnern und erzählen, wie das auf sie gewirkt hat. Das sind sehr unterschiedliche Aussagen, absolut faszinierend. Die faszinierendste ist die Frau, die sagt, sie hätte ihre Mutter gesagt, sie sei von Federica De Cesco erzogen worden, nicht von ihr, und das ein bisschen bedauert. Was mich aber verblüfft hat, sie lassen nur Frauen zu Wort kommen, obwohl sie selber ja als junger Mann auch diese Bücher gelesen haben. Gab es keine Fanbriefe von Männern oder hatten sie gar keine Lust, die Männersicht mit einzubringen da?
Ja, schauen Sie, wenn wir jetzt nur Männer genommen hätten, einen Schriftsteller und nur Leserbriefschreiber, da würden Sie mich kaum fragen, wo ist die Frau? Ich denke, dass wir ich wünsche mir, dass wir an einer Zeitenwende sind, wo beispielsweise ich mir persönlich wünschen würde, dass die Männer sich etwas mehr zurückziehen, etwas mehr in den Hintergrund stellen, weil 2000 Jahre oder noch mehr, denke ich mir, haben wir die Welt bis hierher gebracht und ist das nun wirklich so erstrebenswert, was wir Männer machen. Ich finde, es gehört jetzt eigentlich auch Mut dazu, auch als Mann zu sagen, wir müssen den Platz freimachen für kreative, für starke, für gute Frauen. Und in einem Film einen Mann auftauchen zu lassen, sage ich mal, bei einem so wichtigen Stoff wie Literatur, finde ich nicht gut. Ich habe mein Leben lang eigentlich mich über Literatur, über Film, über Politik und über alles Mögliche, was, sage ich mal, was wirklich mit Geist zu tun hat, habe ich mich immer wieder mit Frauen ausgetauscht. Und wenn ich denke, als junger Mann oder vor allem auch in meiner Jugend, die Gespräche, die ich mit meinen Kollegen führen konnte, die waren etwas grobschlächtiger vielleicht. Und ich habe da natürlich mitmachen müssen, aber es hat mich immer sehr wenig interessiert. Auch heute noch, wenn ich jetzt durch die Stadt gehe und überall diesen Fußballfieber sehe, dann muss ich sagen, es interessiert mich nicht die Bohne. Und ich bin eigentlich... Vielleicht müssen wir nicht von Frauen und Männern reden, wir müssen vielleicht mehr vom Weiblichen und vom Männlichen reden, weil ich kenne sehr viele Männer, die haben es geschafft, vielleicht so auch wie ich, das Weibliche nach vorne zu kehren und auch stolz darauf zu sein.
Federica De Cesco, die Mädchen, die Sie in Ihren Büchern beschreiben, die sind meistens sehr stark, sehr eigenwillig auch, Die wissen in der Regel, was sie wollen, oder sie finden es heraus. Die Männer bekommen nicht immer ein ähnlich starkes Profil, aber all ihre Bücher, zumindest jene, die ich gelesen habe, sind nicht alle 80. Das sind in der Regel klar orientierte Bücher. Und wenn ich heutige Jugendbücher ansehe, zum Beispiel die ganze Erfolgsreihe um Harry Potter, da ist es eigentlich selbstverständlich. Also die Mädchen und Jungen da drin, die werden zwar auch sehr natürlich gezeichnet, die Figuren, aber die Geschlechterrolle, die ist eigentlich schon ganz anders.
Ja, ja. Also mir fällt das auf, das ist auch in amerikanischen Filmen so. Also man sieht sehr wenig ein amerikanischer Film mit für Jugendliche gemacht, wo ein Mädchen die Hauptrolle spielt. Das ist wiederum in Japan ganz anders, nicht? Also in Japan wird mein Mann, der ungefähr gleich wie der Nino denkt, also der Nino sowohl als auch mein Mann sind emanzipierte Männer. Mein Mann sagt ganz offen, wenn eine Frau nicht im Vordergrund steht in Japan, dann interessiert das kein Mensch. Und wenn ein Mädchen nicht die wichtigste Rolle spielt, da geht kein Zuschauer ins Kino und schaut sich das an. Die japanischen Menschen, Männer und Frauen, lieben es auf der Leinwand oder im Buch, eine weibliche Hauptperson dargestellt zu sehen. Und wenn sie zum Beispiel in japanisches Theater oder irgendwie auch in Filmen gehen, wenn eine der Hauptdarstellerinnen leiden muss, dann seufzt das ganze Publikum, männlich wie weiblich, und alle schluchzen.
Sie haben im Film beschrieben, wie es anfänglich zu Ihren Geschichten kam. Sie sind mit Ihrer Freundin ins Kino gegangen. Ja. Sie haben vor allem viele Western gesehen in jener Zeit und Sie haben sich offenbar geärgert über dieses Frauenbild da drin und etwas entgegengesetzt. Nun kann man das zusammenfassen in den ersten Büchern, das sind Mädchen, Pferde und Indianer.
Ja, ja.
Ein eigenartig reduziertes Personal eigentlich, oder
ein
nicht?
Ein eigenartig reduziertes Personal. Also was mich in den Filmen noch mehr als die Rolle der Frauen aufgeregt hat, das war die Rolle der Indianer. Nicht? Als ich meine ersten Indianerfilme sah, das war auf Breitleinwand damals, Technicolor und CinemaScope, Nino, du erinnerst dich, nicht wahr? Und es waren meist die sogenannten Westernfilme. Und ich hatte auch einen italienischen Vater, der solche Westernfilme sehr gerne ansah. Er hat nicht mehr lange genug gelebt, um die Spaghetti-Western später auch betrachten zu können. Jedes Mal kamen dann die Indianer an und ich sah, Menschenskind, wie sehen die toll aus. Ich fand die Indianer toll. Und dann kamen die Amerikaner, kauten da ihren Kaugummi und sagten, voilà, jetzt also diese bösen Rothäute müssen jetzt aus der Welt getilgt werden. Und bam und bam und dann ging's los. Und sie gewannen immer, immer, immer. Und ich sagte mir, nein, das kann doch nicht möglich sein. Das ist doch ungerecht, das ist idiotisch. Die nehmen den Indianern ihr Land weg, sie sehen scheußlich aus. Und die Indianer werden alle getötet.
Also Sie haben den Spieß umgedreht. Sie haben mit den Elementen gearbeitet, die Sie vorgefunden haben, voilà. Das kann man sagen.
Als Jugendliche. Ja. Nicht? Später habe ich da natürlich ein bisschen ein breiteres Filmspektrum erlebt und mich auch dann für japanische Filme interessiert. Und meine ersten wirklich filmisch interessante Filme waren japanische Filme. Und die habe ich auch ziemlich fassungslos betrachtet und mit großen Interesse. Es war eine Welt, die so sich in mich hinein verbreitet hat, die Welt der Indianer, die Welt der Japaner, eine fremde Welt, die eigentlich mit Belgien nichts zu tun hatte, aber die in mir sehr stark gewirkt hat.
Nino Yakusso, man merkt auch Ihrem Film an, dass Sie das Kino als Kino lieben. So wie Federica De Cesco von Kinoerlebnissen erzählt in ihrer Jugend. Sie zeigen die zum Teil auch. Da sieht man Filmausschnitte in prächtigen, großen, leeren Kinosälen. Man merkt aber auch sonst ihrem Film an, dass sie Kino machen wollten, auch hier. Sie haben einen technischen Aufwand getrieben, der ziemlich beträchtlich ist im Vergleich zu anderen Schweizer Dokumentarfilmen. Und damit kommen wir zu einem Thema, das mich fasziniert. Das ist dieses Verhältnis vom technischen Aufwand zu dem, was am Ende entsteht. Sie haben das am Anfang angesprochen, Federica De Cesco. Da sitzt einer und schreibt mit einem Stift oder mit einem Computer. Und dann kommt einer und macht einen Film. Und dazu braucht es Maschinen, es braucht riesigen Aufwand, viele Leute. Sie haben in Japan mit einer Kamera gearbeitet, die nennt sich Glidecam. Da können Sie uns vielleicht noch erklären, was das genau ist. Also Sie haben einen recht großen Aufwand treiben müssen, um diese einfache Arbeit des Schreibens optisch umzusetzen.
Ja, schauen Sie, wenn ich schaue, wie Federica De Cesco schreibt, dann arbeitet sie mit dem alphabetischen Code. Das sind diese 24, 25 Zeichen, die es nun seit Tausenden von Jahren gibt. Und je nachdem, wenn die richtig kombiniert sind, gibt es daraus einen Text, der uns inspiriert, Bilder zu kreieren.
Und mit zwei Fingern.
Mit zwei Fingern, ja, das ist faszinierend. Der Filmcode ist knapp 100 Jahre alt und der ist natürlich viel, viel aufwendiger herzustellen als der alphabetische Code. Der ist ja auch nicht entstanden in 2000-jähriger Entwicklung, sondern seit 100 Jahren mit Hilfe der Technik. Und wie sollen wir Filmschaffende mit diesem Filmcode umgehen? Ich denke mir, jedes Projekt hat natürlich seine Prioritäten. Wenn ich einen Film mache über einen Menschen und ich erschlage ihn mit viel Technik, dann ist das natürlich weniger gut als umgekehrt, wenn ich vielleicht genau den gegenteiligen Weg wähle. Als ich zu Federica gegangen bin, habe ich ihr gesagt, wir werden dich filmen. Ich möchte aber, dass du eigentlich uns vergisst. Also trotz all dieser Technik, die daherkommt, musst du uns vergessen, weil wir wollen ja die Entstehung deines neuen Buches miterleben. Und das Faszinierende war, dass trotz dieser immensen Technik Federica es immer wieder geschafft hat, uns zu vergessen.
Ich habe sie vergessen.
Also ich während des Schreibens?
Ja, aber nicht sofort, sondern aber so nach einer Viertelstunde, oh Gott, ja, die sind da halt und die fahren da herum und die wurschteln da etwas mit ihrer Kamera und ich mache jetzt, was ich schreiben will, nicht? Und dann habe ich sie vergessen, natürlich nicht lange. Nach 10 Minuten kam ich wieder auf den Erdboden zurück. Aber immerhin, während 10 Minuten konnte ich arbeiten, während sie da mit ihrer Kamera herumfuhren.
Ja, nicht nur, ich erinnere mich an die Szenen, also so als Beispiel, wir haben eine Position von unten, ja. durch den Tisch wollte ich sehen, wie die Hand von Federica auf dem Text spazieren geht und da von Hand korrigiert. Dazu haben wir die Seiten auf Folie übertragen und dann von unten Federica gefilmt. Ich meine, zunächst hast du dich ja sehr gestaunt, dass wir deinen Tisch weggeräumt haben und da einen Aufbau gemacht haben, der schon mal einen halben Tag gedauert hat. Aber dann hast du angefangen zu korrigieren. Und wir haben das gefilmt. Und ich meine, so eine Szene zu filmen, das dauert Stunden. Und nachdem wir fertig waren, sammle ich diese Folien wieder ein, will sie wegwerfen oder was auch immer. Federica sagt, nein, um Himmels Willen, ich brauche die, ich habe ja an meinem Buch gearbeitet. Also es ist möglich, trotz großem technischen Aufwand eine Situation herzukriegen, eine intime Situation herzustellen, die natürlich sehr, sehr wichtig ist für so einen Film. Jetzt bei meinem Film vielleicht von Dokumentarfilm zu sprechen, ist schwierig, weil es ist natürlich ein Film, würde ich mal sagen. Er hat Spielfilmelemente, er hat dokumentarische Elemente und er hat experimentelle Elemente. Also ich würde vielleicht eher von Film sprechen. Für mich war die große Herausforderung, wie schaffen wir es, einen Ausschnitt aus einem Werk einer Buchautorin zu zeigen. Weil wäre Federica De Cesco eine Filmschauspielerin, würde ich mit ihr Gespräche führen, von ihr 2, 3 Filmausschnitte zeigen oder wenn sie Musikerin wäre, würde ich Musik-Konzertausschnitte zeigen. Aber sie schreibt ja Bücher. Ja, soll ich dann mit der Kamera Bücher abfilmen? Das ist ja unglaublich, das geht ja nicht. Das ist für den Filmschaffenden ist das ein Albtraum. Und ich habe lange gesucht, um da eine Form zu finden, die dem Film entsprechen könnte. Und ich habe mir überlegt, dass es doch faszinierend sein müsste, Ausschnitte aus dem Werk von Federica De Cesco vorlesen zu lassen, nicht von der Autorin, sondern von Schauspielerinnen. Ja, und wo, bitteschön, sollen diese Schauspielerinnen diesen Text vorlesen? Sollen wir in die Wüste gehen, in den Dschungel? Sollen wir wohin? Und mir ist in den Sinn gekommen, dass die Literatur eigentlich dort zu Hause ist, wo wir es dann aufgenommen haben, nämlich in den Bibliotheken. Ja. Wir haben uns dann entschieden, in die schönsten Bibliotheken Europas zu gehen, sprachlich natürlich verbunden mit dem Werk von Federica De Cescu, also deutschen Sprachraum, französischen und holländischen Sprachraum, und haben uns da die schönsten Bibliotheken ausgewählt und haben da drin einen Musikclip in Anführungszeichen gemacht, also einen Leseclip. Das sind faszinierende Elemente, die wir jetzt in dem Film verwendet haben. Und das macht natürlich Spaß, dann so einen Film anzuschauen, weil wir gehen mit Text, wir gehen mit Literatur, wir gehen mit diesem alphabetischen Code filmisch um. Und in Japan, wenn ich das noch zu Ende sagen darf, in Japan, wie sollen wir Japan aufnehmen? Ich habe immer gedacht, Japan, das ist für mich, wie wenn ich zu mir nach Hause nach Italien gehe. Irgendwie bin ich zwar mit dem Herzen dort, mit dem Verstand, komme ich dann nach, und wenn ich anfange, Italien vom Kopf her zu betrachten, dann fange ich an zu schimpfen die ganze Zeit. Also bleibe ich mit dem Herzen dort. Wie empfinde ich Italien? Und da hat mir Federica die Idee dazu gegeben. Sie hat gemeint, wenn ich nach Japan gehe, bin ich in einem Zustand, der ich schwebe. In Japan. Es ist meine Wahlheimat. Ich schwebe dort. Und das hat mich auf die Idee gebracht, mit der Schwebekamera zu arbeiten. Also, dass die sogenannte Glidecam. Das heißt, der Kameramann nimmt die Kamera zu seinem Körper, und das ist mit einem, mit Federn und Armen, Gelenken so konstruiert, dass die Kamera, obwohl wir beispielsweise zu Fuß unterwegs sind, schwebt die Kamera. Und so haben wir alles in Japan mit Federica gefilmt, und das gibt diesen Traumzustand, den jetzt der Film natürlich wunderbar zeigt.
Der Traumzustand, der ist tatsächlich immer wieder spürbar, auch in diesen Szenen in den Bibliotheken. Sie arbeiten dort mit Überblendungen, mit überlagerten Bildern. Man ist also tatsächlich auch optisch immer auf der Traumebene. Und mich hat in diesen Momenten dann auch gefreut, dass Sie der Versuchung nicht erlegen sind, einzelne Szenen aus den Büchern nachzustellen als Filmszenen. Das hätte man sich ja auch vorstellen können. Hätten Sie sich das vorstellen können als Autorin?
Nicht für diesen Film. Also ich fand das Anliegen von Nino ging viel tiefer und war auch viel schwieriger. Es wäre einfach gewesen, vielleicht irgendeine Szene zu rekonstituieren. Wir haben so einen kleinen Ansatz von einer Szene, die hineingebracht wurde mit der Geigerin auf den Quai von Montreux. Sie haben sie gesehen. Ich gehe mit meinem Mann spazieren. Da steht ein junges Mädchen und spielt auf eine Geige, eine ganz besondere Geige. Wir bleiben stehen und ich betrachte die Geige. Gehe dann weiter und man merkt, der Nino hat das sehr gut gezeigt, wie diese Begegnung, die eigentlich im Grunde nur ein paar Minuten dauert, trotzdem in mir weiter wirkt. Und er hat also bildlich etwas umschreiben können, etwas darstellen können, was tatsächlich im täglichen Leben dauernd passiert, dass ich irgendeinen Anlass erlebe, wo ich mir sage, hoppla, darüber werde ich mal schreiben. Ne? Und das, wir haben das eigentlich vorher nicht abgesprochen gehabt. Die Idee kam von Nino. Er hat die junge Geigenspielerin nach Montreux geschickt und ich fand das eine sehr gute Idee.
Das bezieht sich im Film indirekt auf die Szene mit dem Mädchen und dem Wolf.
Ja.
Das ist die Musik im Wald, der Wolf, der kommt und hört zu.
Ja,
das ist
Shana.
Aus einem der Bücher. Und das sind auch die Dinge im Film, bei denen klar wird, wie das gemeint ist mit der Magie des Lesens, die Sie mehrfach ansprechen. Es gibt eine Passage im Film, da sagen Sie, der Schluss, der muss genauso langsam entstehen wie der Rest des Textes. Man darf da nicht einfach plötzlich schneller arbeiten, sonst zerstört man die Magie des Lesens. Die finde ich abscheulich. Diese Magie des Lesens als Autorin zu beschwören, das finde ich faszinierend, weil wenn ich lese, wenn ich als Jugendlicher gelesen habe, mit glühenden Ohren, wie es auf dem Klappentext der Karl-May-Bücher übrigens immer geheißen hat, sitzt man da und vergisst die Welt. Also das Vergessen ist auch ein Element der Magie des Lesens, und Sie mussten das Filmteam vergessen, um
Richtig.
Diese Magie herzustellen beim Schreiben. Das Vergessen scheint eine ziemlich große Rolle zu spielen bei dieser ganzen Arbeit. Man muss etwas ausblenden, man muss etwas loswerden, damit man sich auf das andere konzentrieren kann.
Ja, ich musste das ganze Aufnahmeteam geistig loswerden, wohl wissend, dass sie 1,50 Meter hinter mir rumspazierten. Nach dem ersten Tag, wo der Nino mir gesagt hat, jetzt denk einfach nicht mehr an uns, vergess uns, da ist das ganz gut hat das ganz gut geklappt. Am Anfang war es ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber dann hinterher habe ich überhaupt nicht mehr gedacht, die machen ihr Kram und ich mache meinen Kram und voilà. Jeder arbeitet auf seine Weise.
Vielleicht sollten wir nicht von vergessen reden. Also ich denke, Sie sprechen jetzt das Thema Ablenkung an. Also Literatur, Film als Ablenkung. Also die
oder Ausblenden. Das Ausblenden
wäre stört. Das Bessere.
Ich denke mir, dass wir heute in einer Zeit leben, wo wir wie ein riesengroßen Trichter sind und überall wird in uns hineingeschüttet. Manchmal komme ich mir vor wie ein großer Abfalleimer. Die Werbung kippt ihre Sache hinein, Zeitungen kippen ihre Sachen hinein und ich bin so ein Eimer und ich denke mir, es wäre gut, wenn ich selber anfange zu filtern. Ich lasse nicht mehr alles an mich herankommen und zwar auch, damit ich mich auf Sachen konzentrieren kann. Wenn ich also ein Buch nehme und ich sage, ich lese jetzt dieses Buch, dann blende ich mal alles andere weg, konzentriere mich auf dieses Buch. Eine Leserin sagt das im Film sehr schön, es ist wie eine Yoga-Übung. Ich hole Kraft aus einem Text und kehre dann zurück in die Realität, in meine Realität und bin gestärkt. Und das kann ein Film sein, das kann ein Gespräch sein, ein Buch, ein Musikstück, was auch immer. Ich denke, wir müssen wieder fähig werden zu sagen, nein, es genügt. Ich bin beispielsweise Mitglied der Zauberlaterne und da sage ich
Kinderfilmclub
in der Schweiz und da sage ich jedes Mal den Kindern, wir schauen jetzt einen Film an, bitte nicht essen, bitte nicht trinken. Warum? Weil unsere Augen und Ohren essen jetzt und wir brauchen nicht noch mehr Sinne zu reizen. Und das tut eigentlich gut, ja, weil es ist eine Reduktion, um eine Erweiterung zu erleben.
Ja.
Unsere Zeit geht schon fast zu Ende, aber auf die Reduktion möchte ich noch zurückkommen. Das reduzierte Personal Ihrer ersten Bücher, das schließt ja auch ein Versprechen mit ein. Wer ein Decesco-Buch nimmt, kann sich darauf verlassen, dass er nicht im Stich gelassen wird, dass er nicht in irgendwelche Wüsten geschickt wird und sich dann eben mit dem Filtern den ganzen Tag abmühen muss. Sie haben ein bisschen vorgefiltert, das ist Teil des Vertrags mit Ihrem Publikum, oder nicht?
Ja, und wir haben vorhin auf dem Ausklang der Bücher gesprochen und Nino hat das Wort aus der Yogaschule gebraucht. Wenn Sie Yoga machen, ich selbst mache kein Yoga, also ich schreibe und das ist für mich eigentlich, man kann so sagen, Yoga genug. Aber wenn ich beobachte, wie Yoga gemacht wird, dann ist am Schluss ein langsames Ausklingen. Gleichmäßig atmen, sich meditieren, langsam in die Wirklichkeit zurückfinden. Und mir fällt, ich bin eine sehr gute und sehr folgsame Leserin von Büchern von anderen Leuten. Ich gehe mit in ein Buch, wenn's gut geschrieben ist. Und dann, wenn ich zum Schluss in den letzten zwei Seiten merke, hoppla hoppla, die Schriftsteller haben sich bemüht, das Buch schnell zu Ende zu bringen, vermutlich weil der Verleger dahinter saß, dann ist für mich die Magie verloren. Und darum nehme ich mir immer noch viel Zeit, um ausgerechnet das Schlusskapitel zu machen. Ich tue da vielleicht noch wieder drauf anspielen, auf Begebenheiten, die am Anfang waren und versuche das ganz langsam ausklingen, damit dann der Lesende wieder langsam nach oben kommt, wie ein Taucher oder eine Taucherin im Wasser und dann langsam wieder in die Wirklichkeit zurückkehrt, aber nicht einfach da rumgezogen wird und sagt, ja, warum ist das nicht schon, warum ist das, das gefällt mir nicht, der Ende. Das gefällt mir nicht.
Im Gegensatz zu uns, wir sind nämlich schon an diesem Ende und ich muss das jetzt mit einem abrupten Auftauchen machen. Federica Decesco, Nino Iacusso, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Nino Iacussos Dokumentarfilm Federica Decesco läuft ab heute im Kino. Die Bücher der Autorin, mittlerweile über 80 Titel, sind im Buchhandel erhältlich. Sie hörten eine Sendung von Michael Sennhauser. Reflexe gibt es immer um 11 und um 22 Uhr nach den Nachrichten und zeitunabhängig unter DRS2.ch.